Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Sorge vor Ansteckung, Einsamkeit und Existenzängste. Viele leiden psychisch unter der Corona-Pandemie. Was haben die christlichen Kirchen in der Pandemie geleistet? Wo helfen Seelsorger? Wie erleben Gläubige die Corona-Zeit? Eine Bilanz. Und ein weiteres Thema in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft: Seuchenplagen und Pogrome. Juden in Europa mussten seit der Antike als Sündenböcke für Katastrophen herhalten. Auch die Corona-Pandemie ruft antisemitische Vorurteile auf den Plan. Experten befassen sich mit dem Thema in einer Ringvorlesung im Internet. Und damit herzlich willkommen. Wer hätte das am Anfang gedacht? Die Corona-Pandemie dauert jetzt schon fast ein Jahr. Mehr als 68 Millionen Menschen wurden bislang weltweit krank. Mehr als 1,5 Millionen sind gestorben. Hinzu kommen unzählige Menschen, die unter der Pandemie leiden, weil sie Angst haben, einsam sind oder ihre Existenz durch Arbeitslosigkeit bedroht ist. Corona hinterlässt also auch viele seelische Spuren. In Tag für Tag haben wir immer wieder darüber berichtet, wie Seelsorge in Corona-Zeiten möglich ist, aber auch darüber, wo Hilfe und Empathie fehlen. Jetzt am Jahresende blicken wir nicht nur auf die erste Welle im März zurück, wir erleben seit einigen Wochen auch die zweite, noch größere Corona-Welle. Burkhard Schäfers fasst die Arbeit der christlichen Seelsorge im Corona-Jahr zusammen und hat Gläubige gefragt, wie sie das Jahr erlebt haben.
Walter Bayerlein hat mehrere Herz-OPs hinter sich, ist Diabetiker und krebskrank. Es war März, Frühlingsanfang, als auch noch das Virus zuschlug.
Ich hatte massive Atemnot und ich hatte einen außerordentlich brutalen Husten. Den wünsche ich also wirklich niemand.
Einige Tage lang stand sein Leben auf Messers Schneide. Es ist Anfang November, als der pensionierte Richter aus Vaterstetten bei München davon erzählt. Bayerlein hat Corona überlebt, aber nicht überstanden. Die seelischen Folgen spürt er bis heute.
Ich war in meinem Leben psychisch nie so fertig wie während der Corona-Zeit. Es gab danach einmal eine Situation, wo ich gedacht habe, jetzt will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich bin jetzt gefühlsmäßig schon nicht mehr bloß am Boden, sondern unterm Teppich. Weiter runter geht es eigentlich gar nicht mehr und das hat alles keinen Sinn.
Dass das Virus auch auf die Psyche schlägt, berichten Corona-Kranke häufiger. Walter Bayerlein war 7 Wochen lang streng isoliert, erst in einem Münchner Krankenhaus, dann in der Reha-Klinik. Mit sich allein kamen dem Katholiken existenzielle Glaubensfragen.
Die Frage ist, die, glaube ich, bewegt auch gläubige Christen immer wieder, existiert Gott? Und wo ist er denn eigentlich, wenn es den Leuten dreckig geht?
Der 85-Jährige hat sich sein Leben lang kirchlich engagiert. Unter anderem als Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und als Mitgründer der Schwangerenberatung Donum Vitae. In der 7-wöchigen Isolation hätte Bayerlein selbst seelsorgliche Hilfe gebraucht, doch es kam kein Klinikpfarrer zu Besuch und die Fernsehgottesdienste enttäuschten ihn.
Da habe ich eigentlich keine echten Antworten bekommen. Ich habe Antworten bekommen, die einerseits banal waren, floskelhaft. Nach dem Tod ist alles gut, das Jammertal ist zu Ende und so. Oft habe ich mir gedacht, wenn einer bestimmt gesagt hat, dass alles gut wird, woher weiß er das eigentlich?
Für Walter Bayerlein, den Covid-19-Überlebenden, bleibt das eine offene Frage. Mit letzten Fragen hatte auch Franziska Bromberger in diesem Jahr immer wieder zu tun. Die Münchner Pastoralassistentin begleitet unter anderem Trauernde. Ende März berichtete sie im Deutschlandfunk von ihrer ersten Beerdigung mit strengen Kontaktbeschränkungen.
Die war für mich ein bisschen unheimlich, weil eben alle Trauernden sehr distanziert mit 1,5 Meter Abstand am Grab standen. Und ich habe es dann versucht, so gut wie möglich irgendwie auch durch Augenkontakt aufzufangen, das Ganze. Und da wird man tatsächlich auch sensibler für so kleine Gesten, für ein Lächeln, für einen tieferen Augenblick, sage ich mal.
Seelsorgerinnen wie Franziska Bromberger haben die Aufgabe, dass die Hinterbliebenen möglichst gut weiterleben können nach dem Tod eines Angehörigen oder Freundes, weil die Trauer mit der Beerdigung eine Zeit und einen Ort bekommt. In der Pandemie dürfen häufig nur wenige Menschen mit ans Grab und die müssen auf Abstand bleiben.
Da fehlt tatsächlich sowas wie Umarmungen, jemanden kurz an der Schulter berühren, die Hand reichen. Aber man hat das Gefühl gehabt, es wurde viel mehr durch Worte und Blicke ausgedrückt, als wie es normalerweise gemacht wird. Also ich glaube, der Mensch, der ist schon fähig, Anteilnahme dann einfach anders auszudrücken.
Der Tod könne in Krisenzeiten für Familie und Freunde noch schwieriger sein, sagt die katholische Seelsorgerin. Ihr Rat?
Trotz aller Corona-Virus-Krise zulassen, dass man trauern darf. Ich glaube einfach, das Wichtigste ist da, dass man selbstfürsorglich ist und dass man sich das zugesteht, dass man doppelt unter schwierigen Verhältnissen jemanden gehen lassen muss.
Corona verwundet die Menschen, nicht nur jene, die trauern oder erkranken. Die Kontaktbeschränkungen machen dünnhäutig. Vieles, was zur Lebenszufriedenheit beiträgt, fehlt. Die Geselligkeit von Restaurantbesuchen, Konzerte, Theater, Feste. Dazu kommen bei etlichen finanzielle Sorgen. Petra Bahr, Regionalbischöfin in Hannover und Mitglied im Deutschen Ethikrat, sagt, immer mehr Menschen erlebten ihre Situation als aussichtslos.
Sie können viele ihrer Lieben nicht treffen, sie haben keine Ahnung, wie es weitergeht, ökonomisch, mit ihrem Beruf, aber auch mit der Zukunft ihrer Kinder. Und man sieht das, es gibt auch erste Untersuchungen von anderen Großstädten in der Welt, dass die Zahl der Depressionen und der Menschen, die das Gefühl hat, gar keine Zukunft mehr zu haben, enorm wächst. Und das ist eine große seelsorgerliche Aufgabe, auch für die Kirchen, zumal Seelsorge ja in der Regel nur im Einzelgespräch geschieht.
Nun mussten sich die Kirchen in der Krise, gerade in den ersten Wochen, immer wieder den Vorwurf anhören, sie seien nicht oder zu wenig für die Menschen da. So sagte Christine Lieberknecht, die frühere CDU-Ministerpräsidentin von Thüringen, im Frühjahr, die Kirche habe hunderttausende Menschen allein gelassen, Kranke, Einsame, Alte, Sterbende. Dafür wurde Lieberknecht zunächst stark kritisiert, Monate später stellten sich viele hinter sie. Auch auf andere wirkten kirchliche Akteure zu Beginn der Pandemie wie erstarrt. Zwar gibt es YouTube-Gottesdienste und die Telefonseelsorge, aber existenzielle und religiöse Belange benötigen aus Sicht vieler eben doch den unmittelbaren persönlichen Kontakt. Regionalbischöfin Petra Bahr kontert die Kritik.
Es gibt unglaublich viel seelsorgerliche Situationen, wo ich auch sehe, dass viele junge Kollegen und Kolleginnen wirklich Tag und Nacht bereitstehen für solche Gespräche und intensive Besuche in Vorgärten und Hintergärten. Deswegen finde ich den Vorwurf ungerechtfertigt.
Besonders gefordert sind Seelsorgerinnen und Seelsorger in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Dort kämpfen die Corona-Kranken mit Einsamkeit, Angst, Hoffnungslosigkeit. Thomas Kammerer ist Seelsorger am Münchner Uniklinikum rechts der Isar. Im April sagte er im Deutschlandfunk:
Gerade in so unfassbaren und unbegreifbaren Situationen, die wir zurzeit haben, kommen natürlich viele Fragen nach dem Sinn. Warum muss ich leiden? Warum ist überhaupt alles eingeschränkt? Warum hat sich die Welt verändert? Was müssen wir noch alles befürchten? Was kommt auf uns zu? In diesen Zeiten sind ja gerade so die Fragen nach dem Lebensfundament.
Die Kunst der Seelsorge sei es, auf solche Fragen nicht einfache Antworten zu geben, sagt Klinikpfarrer Thomas Kammerer, sondern die Ungewissheit gemeinsam mit den Patienten auszuhalten.
Die Pandemie kann man nicht theologisch deuten. Sie ist einfach ein Teil unserer Lebensrealität, wie Naturkatastrophen immer Teil der Lebensrealität von Menschen waren, Vulkanausbrüche, Kometeneinschläge. Es gibt vieles, was schicksalhaft zu unserer Kontingenz, also der Begrenztheit unserer Lebenswirklichkeit, dazugehört. Die Kirche hat eine Botschaft dagegen: Fürchtet euch nicht, damit man die Kraft hat, die Unsicherheit des Lebens durchzustehen.
Diese Kraft schwindet vielfach bei alten Menschen. Schon in der ersten Welle waren sie durch Corona besonders gefährdet. Nun in der zweiten Welle sei die Gesellschaft wieder nicht in der Lage, Menschen in Pflegeheimen wirksam zu schützen, sagt die Regionalbischöfin Petra Bahr.
Das bekümmert mich sehr, weil die Todeszahlen enorm sind und ich den Eindruck habe, dass wir bei all der Regelungswut und auch bei der Frage, was macht diese Regelung gerade mit mir, vergessen, dass mittlerweile jede Woche über 1000 Menschen sterben, für die wir keine Form finden. Also wir schützen sie nicht und wenn sie dann versterben, lassen wir sie und die Angehörigen allein und tun so, als sei das ein individuelles Schicksal. Und das ist deswegen für mich als Ethikerin auch so verstörend, weil man das in den letzten Pandemien auch genauso beobachten kann. Also bei der spanischen Grippe ist es so, es gibt zwar überall Mahnmale für die Gefallenen und die Opfer von Krieg und Gewalt, aber fast nirgendwo Mahnmale, die an die Millionen Tote erinnern. Es wurden ja ganze Landstriche im Grunde ausgerottet und fast ist es jetzt schon wieder so, dass man sich intensiver über die Frage auseinandersetzt, ob man böllern darf oder nicht, als sich als Gesellschaft über die Frage auseinandersetzt, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir diese Todeszahlen zulassen.
Etliche Heime haben inzwischen Besuche wieder rigoros eingeschränkt, aus Angst, dass das Virus eingeschleppt wird. Was dabei häufig vergessen werde, sei eine würdige Sterbebegleitung.
Etwa bei Menschen, die schwer an Demenz erkrankt sind, die eben auch körperliche Nähe brauchen. Und da werden auch von Familien Entscheidungen abverlangt, die ich wirklich unzumutbar finde, dass eben nur ein Angehöriger bei Sterbeprozessen dabei sein darf und dann hat jemand zwei Kinder. Welches Kind soll er denn nun auswählen? Das sind wirklich Grenzsituationen, die man im Moment noch ganz gut abschiebt und von denen man nur erfährt, wenn man mit Betroffenen spricht.
Zugleich sieht Bahr nach vielen Monaten der Pandemie auch Hoffnungsvolles.
Dass ich merke, dass doch sehr, sehr viele Menschen im Alltag sehr rücksichtsvoll mit anderen sind. Das ist etwas, was viel zu selten gesehen wird, weil man immer nur die Aggressiven auf den Straßen sieht. Das ist naturgemäß so, weil wir eben laut sind.
Und dann sind da noch die Erfahrungen derjenigen, die Corona überlebt haben, wie Walter Bayerlein. Der pensionierte Richter erzählt von einem Schlüsselerlebnis im Krankenhaus, mitten in der Nacht.
Dann habe ich laut mit mir geschimpft und habe gesagt, du Feigling, du wirst doch jetzt nicht aufgeben. Reiß dich zusammen, verdammt nochmal. Und habe gesagt, so, jetzt machen wir weiter.
Glauben und Zweifeln in schwierigen Zeiten. Burkhard Schäfers schaute auf die christliche Seelsorge im Corona-Jahr. Der Antisemitismus kennt viele Spielarten. Eine davon ist, die Juden für alle denkbaren Katastrophen verantwortlich zu machen. Das war schon in der Antike so und hat sich bis in die Gegenwart fortgesetzt. Gerade bei Seuchen und Plagen mussten Juden in der Vergangenheit oftmals als Sündenböcke herhalten. So waren sie nicht nur selber von den Seuchen betroffen, sie mussten zusätzlich Pogrome befürchten. Die Corona-Pandemie ruft ebenfalls Verschwörungstheorien auf den Plan und wieder einmal werden Juden mitverantwortlich gemacht. Auch die Skepsis gegenüber Medizinern und Virologen geht nach Ansicht von Experten auf antisemitische Vorurteile zurück. Denn traditionell gibt es in Europa viele jüdische Ärzte. Christian Röther hat eine Ringvorlesung zu dem Thema in Berlin angehört.
Die Geschichte der Medizin in Europa ist auch eine jüdische Geschichte. Denn jüdische Ärzte waren hier jahrhundertelang überrepräsentiert im Vergleich zum jüdischen Anteil an der Gesamtbevölkerung.
Dadurch, dass die Juden in Europa sehr lange so bestimmte Berufe nicht teilnehmen durften, dann haben sie eher diese liberale Berufe genommen, so wie Mediziner und so weiter. Das heißt, wir haben einen enormen Einfluss von jüdisches Denken in der Geschichte der Medizin in Europa.
Liliana Ruth-Feierstein ist an der Berliner Humboldt-Universität Professorin für die transkulturelle Geschichte des Judentums. Im laufenden Wintersemester organisiert sie am Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien eine digitale Ringvorlesung mit dem Titel Plage und Krankheit. Anlass ist die Plage unserer Tage, die Corona-Pandemie. Und Hintergrund sind die viele vielen Plagen und Seuchen, von denen Jüdinnen und Juden im Laufe der Geschichte gewissermaßen doppelt betroffen waren. Liliana Roth-Feierstein weist darauf hin, dass
jüdische Leute immer unter Seuchen oder Pandemien und desgleichen ziemlich zu leiden hatten. Das heißt, dass normalerweise solche Krisen auch zu Gewalt führen.
Epidemien waren für die jüdische Minderheit also nicht nur eine gesundheitliche Gefahr, sondern auch eine gesellschaftliche. Das sagt auch der Medizinhistoriker Robert Jütte. Er leitete bis vor kurzem das Institut für die Geschichte der Medizin in Stuttgart und ist Experte für jüdische Medizingeschichte. Jütte betont,
dass man natürlich jüdischen Medizinern immer den Vorwurf gemacht hat, sie würden Krankheiten in die Welt setzen, also vom Brunnenvergiftungsvorwurf über, dass man die Cholera auch verbreitet hat, die Syphilis.
Auch die ärmere jüdische Bevölkerung wurde für Seuchen verantwortlich gemacht.
Diese Armen sind natürlich auch zum Teil als Wanderhändler durch die Gegend gezogen und galten damit natürlich ganz schnell als Verbreiter von todbringenden Seuchen.
Dabei blieb der Großteil der jüdischen Bevölkerung Europas in den Städteln und Ghettos meist unter sich und hatte dort unter Seuchen teils besonders stark zu leiden.
Wir wissen aus den Untersuchungen, die wir zu Ghettos dann des 16. Jahrhunderts haben, ob das nun Venedig ist und des 17. Jahrhunderts oder Rom insbesondere, dass zum Teil unter diesen beengten Bedingungen in den Ghettos die Sterberate noch höher war in Pestzeiten als unter der christlichen Bevölkerung, aber das wird natürlich von den Zeitgenossen ignoriert.
Und so ziehen sich die antijüdischen Mythen aus der Antike durch das Mittelalter und die Neuzeit bis ins Heute.
Bei Corona, da sind die Verschwörungstheorien, die praktisch nach dem klassischen Muster der Brunnenvergiftungsthese funktionieren, wieder absolut vorhanden.
Antisemitische Verschwörungsgespinste haben Konjunktur, seit das Coronavirus die Welt in Atem hält. Juden hätten es entwickelt. Juden würden sich daran bereichern. Juden würden dadurch ihre angebliche Macht vermehren. Varianten dieser Mythen finden sich derzeit in vielen Ländern der Erde. Und die ebenfalls recht weit verbreiteten Vorbehalte gegenüber der Medizin, etwa gegenüber der Virologie oder Impfungen, auch sie haben mit Antisemitismus zu tun, sagt Liliana Roth-Feierstein, eben weil die westliche Medizin von Juden wesentlich mitgeprägt worden ist.
In der Tat, das vermischt sich mit Ressentiments gegenüber Medizin und Moderne, die dann genau in diese Querdenker-Demos zu finden sind.
Die Berliner Ringvorlesung zu jüdischen Perspektiven auf die Pandemie befasst sich aber nicht nur mit Judenfeindschaft und Antisemitismus, sondern sie hat auch die konstruktive Seite im Blick, die jüdischen Beiträge zu den medizinischen Errungenschaften der Menschheit. Robert Jütte weist mit Blick auf jüdische Ärzte und Wissenschaftler darauf hin,
dass sie im 20. Jahrhundert einen Nobelpreis, Medizin-Nobelpreis nach dem anderen abräumen, wichtige Diagnoseinstrumente entwickeln und auch Heilmittel.
Und der Medizinhistoriker schaut in der jüdischen Geschichte auch noch deutlich weiter zurück.
Das fängt schon mit der Bibel an, wo man also empfiehlt, bei Krankheiten nicht nur Gott anzurufen, sondern auch schon zum Arzt zu gehen, während das Christentum lange Zeit noch Christus nicht nur als Erlöser, sondern auch als Medikus, als Arzt empfohlen hat.
Frühes medizinisches Wissen, das bis heute etwas taugt, entdeckt Robert Jütte nicht nur in der Bibel, sondern auch im Talmud, einer weiteren zentralen Schrift des Judentums. Der Talmud versammelt wichtige rabbinische Lehrmeinungen und Auslegungen.
In der Tat finden sich, also wenn man sich den Talmud anschaut, ganz verblüffende Erkenntnisse, weil viele dieser Talmud-Gelehrten natürlich auch in der Praxis Ärzte waren oder zumindest medizinisch tätig waren aufgrund ihres Wissens.
Und dieses Wissen kann teils auch heute noch Leben retten unter Corona-Bedingungen, sagt der Arzt Stefan Probst.
Abstand halten, Hände waschen, das sind zwei Regeln, die wir im Talmud und in der Tora finden, wenn Krankheiten grassieren, die offenbar ansteckend sind, wie wir uns davor schützen müssen.
Stefan Probst ist leitender Oberarzt am Klinikum Bielefeld. Außerdem schreibt er Bücher und Artikel, in denen es um Judentum und Medizin geht, besonders um jüdische Medizinethik. Natürlich hat Stefan Probst im Arztkittel nicht immer Tora und Talmud dabei, aber er beziehe daraus
die Grundhaltung, mit der man Heilkunde betreibt oder als Mensch auch agiert und denkt.
Bei der Berliner Ringvorlesung sprach Stefan Probst unter anderem über einen zwischenmenschlichen Vorgang, der in der Corona-Pandemie zu einer großen Herausforderung geworden ist, über den Krankenbesuch.
Nach jüdischer Vorstellung ist es eine Mitzwa, also ein Gebot im jüdischen Religionsgesetz, also eine Verpflichtung, Kranke zu besuchen.
Der Grund dafür, man geht davon aus, dass Besuche den Kranken gut tun, ihr Leid mindern und so dazu beitragen können, dass sie wieder gesund werden.
Diese Leidminderung als Akt der Nächstenliebe ist ein jüdisches Gebot.
Ein Gebot allerdings, das auch Grenzen kennt. Nämlich dann, wenn man durch den Krankenbesuch das eigene Leben gefährden würde oder die Leben anderer.
Andere zu retten und sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, das ist jüdisch nicht geboten. Und je nachdem, wie groß die realistische Gefahr für den Besucher ist, muss man da zu pragmatischen und guten Entscheidungen kommen. Und da wird man, das ist auch typisch jüdisch, die gesamten Möglichkeiten auch ausschöpfen mit Skype, mit Zoom und Besuchen am Fenster. Die Kunst ist da wirklich, die richtige Mitte zu treffen.
Manche alten jüdischen Gebote machen also auch nach dem heutigen Stand der Forschung noch Sinn. Die Bibel kennt ja aber auch noch eine andere Interpretation von Krankheit und Plage. Eine, die bis heute bei manchen Menschen verfängt, etwa in fundamentalistischen, jüdischen, christlichen oder muslimischen Milieus. Seuchen als Strafen Gottes für die Verfehlungen der Menschheit. Der jüdische Arzt Stefan Probst weiß, dass Krankheiten und Plagen wie Corona keine Strafen Gottes sind. Trotzdem entdeckt er in dieser biblischen Tradition auch etwas Wahres.
Man denkt aus moderner Sicht, das ist sehr primitiv und ein sehr vereinfachtes Denken. Aber wenn wir darüber nachdenken, was Menschliches tun im Hinblick auf den Klimawandel, auf die Entstehung von Pandemien durch unsere Art, wie wir in der Tierhaltung mit den Tieren umgehen, bewirkt, sind all diese Naturkatastrophen und Pandemien Folgen unseres Tuns. Und insofern können wir das verstehen und damit in Zusammenhang bringen und sind damit gar nicht so weit entfernt von den Erklärungen, die Menschen in früheren Generationen für völlig unerklärliche Phänomene hatten.
Strafe Gottes bedeutet nach dieser Interpretation also in etwa eine Folge menschlicher Handlungen. Weniger strittig ist im Judentum das Prinzip Pikuach Nefesh. Die Berliner Ringvorlesung zu jüdischen Perspektiven auf die Corona-Pandemie kommt darauf immer wieder zu sprechen. Denn Pikuach Nefesh ist ein zentraler Begriff aus der Halacha, also aus den jüdischen Religionsgeboten, und heißt aus dem Hebräischen übersetzt in etwa Wachen über die Seele.
Das bedeutet, dass das Leben das Wichtigste von allem ist. Das heißt zum Beispiel im Judentum, es ist erlaubt, alle Schabbat-Regeln, also am Samstag, die ganze Verbote und Gebote, die auch sehr kompliziert sind und so weiter. Man kann alles aufheben, um ein Leben zu retten oder um sogar, wenn das Verdacht ist, dass man ein Leben dadurch retten könnte, dann ist einfach alles erlaubt, um dieses Leben zu retten. Da muss man alles auf die Seite lassen.
Erklärt Liliana Ruth Feierstein, Professorin für die transkulturelle Geschichte des Judentums. Für die Organisatorin der Ringvorlesung ist unstrittig, was das Prinzip Pikuach Nefesh bedeutet, wenn man es auf die aktuelle Situation anwendet.
Wir haben natürlich jetzt mit der Pandemie die ganze Diskussion, was ist mit der Wirtschaft, was ist mit Bildung, was ist. Und da wäre, glaube ich, schon der jüdische Sicht sehr klar, erstmal Leben retten und danach kommen alle anderen Diskussionen.
Aus jüdischer Perspektive ließe sich also schlüssig für einen stärkeren Lockdown argumentieren. Und auch in einer anderen Frage ist die jüdische Sicht ganz klar, sagt der Bielefelder Oberarzt Stefan Probst, in der Diskussion über Impfungen gegen das Coronavirus. Das Impfen kann wohl bald beginnen, wird aber nicht verpflichtend sein.
Aus jüdischer Perspektive gibt es dann eben doch eine moralische Verpflichtung, weil das Leben einen so hohen, immensen Wert hat und nicht nur das Leben des eigenen, sondern auch das Leben der anderen. Dieses Leben zu verlängern, kostet auch Opfer. Aber das Risiko, das mit einer Impfung verbunden sein könnte, ist aus jüdischer Sicht noch nicht ausreichend zu sagen, ich will das nicht, sondern ich bin moralisch verpflichtet, das zu tun, um Leben zu retten und Leben zu bewahren.
Wenn ein jüdischer Arzt sich so klar fürs Impfen ausspricht, dann werden die meisten das als legitimen Debattenbeitrag verstehen. Aber manche werden sicher auch mit antisemitischen Reflexen reagieren, von Impfzwang und Verschwörung sprechen. Denn das Judentum hat mit Epidemien eben oft im doppelten Sinne zu kämpfen, mit der Seuche selbst, aber auch mit der Seuche namens Antisemitismus.
Das Selma-Stern-Zentrum in Berlin befasst sich zurzeit in einer Ringvorlesung im Internet mit jüdischen Perspektiven auf die Corona-Pandemie und andere Seuchen. Christian Röther sprach mit einigen Teilnehmern. Das war's für heute mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Lebenszeit. Mein Kollege Sören Brinkmann beschäftigt sich mit der Frage, wie Jugendliche die Corona-Pandemie erleben.